Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager.
Herzlich willkommen zum aktuellen Update zum Oberbahnsteig Global Flexibel. Wir wollen ja die Anleger in regelmäßigen Abständen auf dem Laufenden halten und es werden erfreulicherweise immer mehr. Ich habe heute André Koppers von Oberbahnsteig und Sie bei mir, einen der verantwortlichen Fondsmanager, und möchte eigentlich von ihm insbesondere wissen, nach den drei außergewöhnlich erfolgreichen Jahren ist der Fonds wieder sehr gut gestartet, auch in diesem Jahr, aber wie kriegt man das hin, in so einem anspruchsvollen Marktumfeld dann doch weiter Mehrwert für die Anleger zu generieren? Und insofern vielen Dank erstmal, André, dass du zur Verfügung stehst.
Vielen Dank, Sven, für die Einladung. Ist mir wie immer eine große Freude.
Ja, lass uns einsteigen. Ihr habt zuletzt auch zahlreiche Auszeichnungen bekommen, unter anderem auch bei Citywire. Die haben bestätigt, dass ihr jetzt über drei Jahre mit 16,7% jährlicher Wertentwicklung ganz weit vorne mit liegt. Und wie kommt es zu dieser erfolgreichen Strategie eigentlich weiterhin?
Ja, ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man da seinen Prinzipien treu bleibt. Das heißt, wir haben jetzt unseren Ansatz, unseren Managementstil nicht angepasst, sondern wir stehen zu den Dingen, die wir sagen, die machen wir am Ende auch. Also wir sind bei unseren ganz bekannten Themen, Core- und Satellite-Modell, aktives Management, ein anderer Blick auf die Märkte, eine schnelle Reaktionszeit und ich glaube auch ein gewisser Mut in den Investmententscheidungen. Und das hat uns jetzt seit vielen, vielen Jahren, glaube ich, durchaus erfolgreich durch die Märkte getragen.
Ich habe es ja eben schon gesagt, der Fonds ist inzwischen bei über 250 Millionen Fondsvolumen. Da ist natürlich automatisch gleich mal die Frage, verändert das jetzt euren Investmentprozess oder auch die Flexibilität? Kleiner Fonds kann ja doch etwas flexibler vielleicht sein.
Nee, also die Frage kommt natürlich mit zunehmendem Fondsvolumen immer häufiger und wir können die wirklich mit dem Brustton der Überzeugung entkräften. Also wer sich so ein bisschen unsere Top 10 oder auch Top 20 anschaut und das geht wirklich bis auf die letzte Position runter auf der Aktienseite, der stellt fest, dass wir auch mit einem Fondsvolumen, was ein Vielfaches des jetzigen wäre, keine Probleme hätten, dass wir zu große Anteile an der jeweiligen Aktiengesellschaft erwerben würden. Also wir sind da frei, weil wir uns nicht in irgendwelchen Kleinst- und Mikrocaps aufhalten, sondern durchaus immer Unternehmen haben, die mehrere Milliarden Euro Marktkapitalisierung haben. Auf der Anleihenseite ist das Gleiche. Wir kaufen eher die großen Emissionen. Das ist auch nichts Enges. Also ich glaube, da kann ich noch ganz, ganz lange grünes Licht geben. Da haben wir keinen Stress und da haben wir keine Sorge.
Prima. Vielleicht gibst du uns noch mal einen kurzen Überblick. Diese aktuelle Positionierung des Fonds ist natürlich insbesondere interessant, immer wieder die Aktienquote und demgegenüber auch die Kassequote. Wie groß ist euer Risikoappetit aktuell?
Der ist moderat. Also wir sind, ich glaube, Sven, wir haben uns am 2. März das letzte Mal unterhalten. Da waren wir schon sehr defensiv aufgestellt und das hat sich im Prinzip auch nicht geändert. Also wir sind aktuell bei einer Aktienquote, die ziemlich genau bei 45% liegt. Wir haben eine Kassequote von rund 5% und der Rest liegt im festverzinslichen Wertpapieren. Du hast gerade so ein bisschen das Volumenswachstum im Fonds angesprochen. Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten durchgängig, da sind wir sehr, sehr dankbar für, hohe Volumenszuflüsse und die haben wir immer konsequent weiter angelegt, primär in den festverzinslichen, weil da konnte man jetzt in der Krise im Iran durchaus nochmal sehr schöne Renditen einsammeln. Aber deine Frage kurz beantwortet, wir sind weiter eher defensiv und eine Aktienquote von unter 50%.
Okay. Vielleicht nochmal ein Punkt, den wir mal analysiert haben. Die Überschneidung mit anderen großen Mischfonds am Markt sind ja sehr, sehr gering. Also die Anzahl der Werte, die ihr habt, die aber auch in den anderen Fonds drin sind, ist also verschwindend gering. Ist das weiterhin so? Und was bringt das für Effekte für die Portfolioallokation der Investoren?
Ja, das ist das, was wir eigentlich als Botschaft viel deutlicher wahrgenommen haben wollen. Also natürlich im Moment werden wir das auch okay so. Wir werden schon wegen der Performance wahrgenommen und wegen den einzelnen Aktien, die wir erwerben, die jetzt nicht so Mainstream sind. Aber eigentlich ist unsere Botschaft ja nicht, dass wir hier irgendwie immer die beste und die höchste und weiteste Performance erzielen. Das wäre auch alles andere als glaubwürdig. Aber was wir schon zusichern können, dass wir unseren eigenen Blick auf die Märkte haben, unsere eigene Selektion fahren und auf unsere eigene Art und Weise investieren. Und das führt halt zu einem Portfolio, was ganz weit weg von der Benchmark ist und auch ganz weit weg von den meisten anderen Multi-Asset-Konzepten. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, den so ein Multi-Asset-Fonds wie unserer nachher in einem Gesamtportfolio hat, dass er in Kombination mit anderen Konzepten wirklich die Chance auf ein Alpha hat. Also das ist das, weil es bringt ja am Ende nichts, wenn Sie 20 Mischfonds ineinander allokieren und 19 laufen gleich, dann habe ich keinen Effekt. Und diesen Effekt wollen wir halt gewährleisten.
Ja, danke. Ihr hattet mal, wenn wir auf den Rentenanteil zu sprechen kommen, ihr hattet mal sehr, sehr lange Laufzeiten, unter anderem 100-jährige Anleihen. Das ist vermutlich aktuell nicht mehr der Fall. Aber wie seid ihr dort aufgestellt und in was für Papieren? Sind das Staatsanleihen? Sind das eher Unternehmensanleihen? Vielleicht gibt es uns
also nochmal einen kleinen Eindruck. Ja, also die 100-Jährigen, die sind Gott sei Dank lange, lange draußen. Wir haben durchaus schon noch ein bisschen Restlaufzeit, weil da ist auch die Rendite zu holen. Wir sind weiterhin primär auf der Corporate-Seite unterwegs, also sprich bei den Unternehmensanleihen. Da sehen wir die besten Chance-Risiko-Verhältnisse. Nichtsdestotrotz sind wir ein global anlegender Multi-Asset-Fonds, das heißt global auch auf der Anleihenseite. Und unser Credo ist ja, dass wenn wir bei einer Währung ein Engagement eingehen, ob das jetzt die Norwegen-Krone ist oder der mexikanische Peso oder der südafrikanische Rand, dann bilden wir das immer ab über eine dreifach A-geratete Staatsanleihe. Also wir wollen, wenn wir ein Risiko auf der Rentenseite haben, halt auf der Währungsseite haben, halt nicht noch eins zusätzlich beim Emittenten. Warum führe ich das so aus? Weil das ist dafür verantwortlich, dass wir jetzt jüngst ein bisschen mehr Staatsanleihen im Portfolio haben, wenn man es jetzt mit vor einem halben Jahr vergleicht. Über alles im Durchschnitt im Moment ein dreifach B Plus Rating, das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr auskömmlich, sehr, sehr, sehr gut. Die Laufzeiten eher ein bisschen zurückgefahren und breiter aufgebaut. Das heißt, wir haben aktuell weit über 60 verschiedene Anleihen im Portfolio.
Mhm. Danke. Du hattest am 2. März bei unserem letzten Update gesagt, ja, trotz Iran-Krieg eigentlich, es gibt weiter Chancen. Man muss gar nicht alles umschichten im Fonds. Ihr macht gar keine ganz großen Veränderungen, nehmt ihr vor. Aber welche Themen spielt ihr aktuell oder auf welche Themen setzt ihr aktuell? Und gibt es Investments, die sich besonders positiv hervorgetan haben?
Ja, durchaus. Also wir sind ja schon mit einem gehörigen Energieanteil in diese Phase reingegangen. Das hat uns auch sehr geholfen, das hat sehr getragen, weil natürlich Energiewerte klassischerweise von der Situation im Iran profitiert haben. Da haben wir jetzt jüngst angefangen, die ersten Positionen auch wieder ein bisschen zu reduzieren, weil die Bäume wachsen auch da nicht in den Himmel und irgendwann wird es eine Lösung geben und dann werden die Ölwerte auch wieder so ein bisschen runterkommen. Dann nehmen wir so ein bisschen die Gewinne mit. Namentlich zum Beispiel haben wir uns von der Deutschen Rohstoff AG getrennt. Da haben wir eine ausgezeichnete Performance mit erzielt. Ist aber auch ein Wert mit einer sehr hohen Volatilität, also der dann auch mal intraday auch mal 5, 6, 7% schwanken kann und Geld verdient, und das war für uns ein guter Moment, da rauszugehen. Ansonsten ist es ja so, ich meine, ich habe natürlich auch keine seherischen Fähigkeiten, aber wir haben ja damals gesagt, ja, man muss ruhig bleiben in der Lage, man muss ein bisschen schauen, wie entwickelt sich das Ganze, ist kein Gebot zur Hektik, und am Ende, Stand heute, so wie wir jetzt hier sitzen, hat sich das auch genauso zugetragen. Wir haben damals gesprochen, da war der DAX bei 24.600 Punkten, jetzt ist er bei 24.300 Punkten, also ist 2% tiefer als damals, da ist nichts passiert. Wir hatten ein bisschen Schwankungen hin und her, und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Untermauerung, dass man in solchen Phasen auch mal die ruhige Hand haben muss, die Nerven haben muss und nicht vom lauten Getöse das Portfolio da immer ständig hin und her allokieren muss. Das ist überhaupt gar nicht notwendig, unserer Meinung nach.
Das sind die großen Leitlinien. Du hattest im Vorgespräch kurz gesagt, die Wahl in Ungarn hatte einen Effekt für euch. Vielleicht ist das ein ganz interessanter Seitenaspekt nochmal.
Ja, das ist ja so der Anspruch, den ein Anleger auch haben darf. Also das eine ist ja immer so der ganz große Rahmen, die strategische Investition. Das andere ist natürlich so ein bisschen am aktuellen Marktgeschehen schon die eine oder andere Chance suchen. So. Und der Wahlausgang in Ungarn war überraschend deutlich. Vor allen Dingen war auch die Machtübergabe überraschend einfach. Und das Ganze hat sich natürlich durchaus bemerkbar gemacht. Also einmal ist die ungarische Börse gestiegen. Da waren wir jetzt nicht dabei. Das waren wir nicht positioniert. Aber wir haben uns dann in ungarischen Anleihen investiert, also konkret in Anleihen, die auf ungarische Forint notieren, die eine wirklich schöne Rendite haben, dreifach A geratet, also risikolos. Das sind ja keine Anleihen vom ungarischen Staat, der hat dieses Rating nicht, sondern zum Beispiel von der Europäischen Investitionsbank. Dann hat man moderate Laufzeiten, 3, 4, 5 Jahre und bekommt über 5% Rendite und hat in dem Augenblick, glaube ich, auch eine ganz gute Chance, über den ungarischen Forint noch einen gewissen Zusatzertrag zu erzielen. Wie immer, wer gut streut, der rutscht nicht. Wir machen die kleinen Positionen. Das heißt, wir sind dann mal drin mit runden 2% im ungarischen Forint. Aber das sind solche Sachen, die man dann am Tagesgeschehen durchaus noch nebenher macht.
Ja, vielen Dank für den Einblick nochmal. Vielleicht am Schluss nochmal ganz kurz das Schlenker zum Dividendenfonds, der Oberbandschaft Dividendenfonds. Da habt ihr ja fast mehr Auszeichnungen bekommen als für den globalen Mischfonds inzwischen. Ihr müsst wahrscheinlich die Vitrinen langsam etwas erweitern. Aber herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ihr seid ja auch seit Jahresanfang mit über 8% im Plus. Das ist ja absolut sehenswert. Ist da die Herangehensweise eigentlich an die Investments die gleiche wie im Aktienfonds, im Mischfonds, oder ist das eine ganz andere Marschrichtung?
Nein, die Arbeitsweise ist schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Also da spielen die gleichen Gedanken mit rein. Das ist auch das Core- und Satellite-Modell, was das Ganze trägt. Wenn man die Titel beider Fonds nebeneinander hält, wird man eine durchaus große Schnittmenge haben. Also sind viele, viele Doppelungen drin, aber halt nicht vollständig. Also der Dividendenfonds ist nicht die isolierte Aktienseite des Multi-Asset-Fonds, weil Dividendenfonds, da haben wir nochmal einen Titch mehr Value-Lastigkeit. Da ist nochmal mehr Ausblick oder mehr Fokus auf die Ausschüttung, auf die Dividende. Kann ich gerne an der Stelle schon ein bisschen vorweggreifen. Nachdem wir 2022 1 € pro Anteil ausgeschüttet haben, waren wir bei 2 € und sind happy, dass wir unseren Anlegern jetzt im Mai 3 € pro Anteil überweisen dürfen. Ist sicherlich für den einen oder anderen eine vernünftige, eine schöne Sache. Aber ansonsten ist es der gleiche Blick, der gleiche große Rahmen, der da für uns zählt.
Danke, das wäre noch meine letzte Frage gewesen zum Thema Dividende. Ich entnehme aus deinen Ausführungen, dass ihr eigentlich hier euch als gut positioniert anseht und weiter ganz optimistisch in die Zukunft blickt, obwohl halt die geopolitischen Unsicherheiten eigentlich anhalten weiterhin.
Ja, das ist schon ein Thema, was uns sehr, sehr bewegt, schon seit langem. Und genau diesen geopolitischen Rahmen, den bauen wir auch aktuell immer stärker in unsere Portfolien ein. Also das hat irgendwann mal ganz klassisch angefangen, Krieg in der Ukraine, die Rüstungswerte, das brauchen wir jetzt gar nicht lange auszuführen. Mittlerweile sind wir da angekommen, dass wir versuchen, die neuen Handelspartnerschaften, die wir in Deutschland haben, das ist Indien, das sind die Mercosur-Staaten, mit ins Portfolio aufzunehmen. Wir haben also eine erste Position lateinamerikanische Aktien aufgenommen. Wir haben auf der Anleihenseite in brasilianische Anleihen investiert, auf Euro-Basis. Wir investieren, letztes Mal haben wir über eine Wallenius Wilhelmsen, also ein Roll-on, Roll-off Reederer gesprochen. Wir sind noch weiter in den Bereich Schifffahrt reingegangen. Allerdings nicht in Containerschiffe, weil da gibt es unserer Meinung nach Überkapazitäten, sondern wir sind sehr stark in Fracht und Tankschiffe gegangen, weil wenn Europa neue Handelswege erschließt mit Lateinamerika, mit Indien, dann ist das prima, aber irgendwie müssen die Warenströme ja auch bewegt werden und das wird sicherlich nicht mit dem Flugzeug passieren. Also da sehen wir eine ganz, ganz große Chance. Anderer Punkt, ich glaube, Europa wird sich immer weiter emanzipieren müssen, auch in den strategischen Positionen, wie zum Beispiel Softwareunternehmen. Es wird hier dauerhaft nicht ohne Microsoft und Co. gehen, darum geht's gar nicht, aber ich glaube, man wird zumindest mal kleine Gegengewichte schaffen. Auch da sind wir dabei, haben Softwarehersteller, Spezialanbieter mit aufgenommen, um da so einen runden Bogen zu schaffen. Und das Ganze geht immer mehr, dass Europa sich eher mal nach innen richtet, auch innen fokussiert, auf die eigene Stärke besinnt. Und das wollen wir halt als Thema auch im Aktienbereich und im gesamten Fonds abbilden. Denn bei allem, Europa macht sich gerne ein bisschen kleiner, als es ist. Das ist so der sympathische Underdog. Ich glaube, ein großes Fund, was wir ja haben, ist immer noch eine im Durchschnitt herausragend gute Bonität. Europa hat viel Kapital, hat viel Beinfreiheit auf der monetären Seite und damit können wir eine ganze Menge Positives bewirken. Und ich glaube, wenn man das geschickt ausnutzt, dann ist auch für den Anleger was dran.
Prima, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, André, dass du zur Verfügung gestanden hast wieder. Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Vielleicht gehen wir dann noch mal ein bisschen stärker auf diese geopolitischen Geschichten ein und mal sehen, was sich bis dahin dann entwickelt hat.
Machen wir, freue ich mich.
Ja, auch allen Zuhörern vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal dann.
Jo, ciao.
Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.